Hallo und herzlich willkommen zur Folge 85 des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Heute wieder mit dabei Tobias. Hi Tobias.
Hi.
Der Martin, wie immer.
Hi Martin. Hi.
Und ich bin Thomas, darf heute mal wieder mitmachen und darf mit euch und mit den zwei anderen ja zwei Spiele analysieren, die seit der letzten Folge passiert sind. Wir sind im Sachsenpokal eine Runde weitergekommen und haben uns eine verdiente Heimniederlage gegen den Waldhof abgeholt. Das gilt es zu besprechen, sicherlich einige Kontroversen, die da so passiert sind. Und wir gucken auch uns die nächsten zwei Spiele an und alles, was sonst um unseren Verein herum passiert. Fokus am Ende wollen wir auch mal auf die zwei Jugendmannschaften, unsere U17 und U19, die Bundesliga spielen, auch mal legen und gucken mal, wie die Jungs denn so gestartet sind in die Saison. Starten wollen wir hier in die aktuelle Folge, aber mit einem Erfolgserlebnis. Und du warst im Leipziger Umland in Panitzsch und hast dir unser Sachsenpokalspiel gegen Pabo angeguckt. Erzähl doch mal davon.
Ja, also ich denke, es ist ein sehr, sehr schöner Ground. In Panitzsch-Borsdorf gewesen, also ich glaube somit jetzt auch der schönste Ground, den ich jetzt bisher auch so gesehen hatte. Alle anderen waren auch sehr schön, aber der war ja nochmal ganz besonders schön gelegen. Das war so ein bisschen was Waldiges und so. Das war so richtige schöne Dorfatmosphäre und die haben sich halt wirklich ins Zeug gelegt. Also das war wirklich, also ich denke, so einen großen Aufwand haben die noch nie für ein Spiel betrieben. Und ich habe mich am Anfang ja nicht so als irgendwie so Presse zu vertreten, also nicht so als Presse ausgegeben, sondern habe mich einfach nochmal so ganz random zu irgendwelchen Leuten gestellt und habe natürlich auch deren Dorfgeflüster mitbekommen. Und das war, wie ich finde, sehr spannend. Ich habe erfahren, wer jetzt wieder an den Spielautomaten ist und welches Restaurant ab sofort zu meiden ist. Dann hatte ein weil die Leute dort nämlich sehr unfreundlich sind und Gutscheine nicht mehr annehmen wollen, obwohl die erst ein Jahr alt sind. Und das hat sich die gute Frau natürlich nicht gefallen lassen und hat sich dann trotzdem erstritten, ihre Gutscheine da jetzt zu verwenden. Dann habe ich mitgekriegt, dass ein Mensch namens der Rocky genannt wird, Ärger mit dem Sicherheitschef hatte, da er irgendwelche Tore irgendwie zu früh oder zu spät oder sonst irgendwas geöffnet hatte. Und ich hatte ja auch von den Dorfkindern mitgekriegt, wer da miteinander Beef hat und wer da jetzt wem Geld schuldet. Also ich hatte das Gefühl, ich war sofort in Scene bei diesen Menschen. Ohne Berührungsängste.
Ich fand auch geil, dass das, dass sie jetzt auch, was sie aus dem Graffiti haben, Dorfkinder, ne? Pabo Dorfkinder auf dem Vereinsheim oder so, ne?
Ja. Das habe ich auch gesehen und ich finde so ich denke, für alle Menschen ist das dort ein ganz, ganz schönes Erlebnis und Ereignis gewesen und ich glaube, die haben auch gar nicht damit gerechnet, überhaupt irgendwie eine Chance zu haben. Und das war eigentlich ganz cool. Dann hatten die da noch so einen Cocktailstand da aufgebaut. Dann hatten die da noch so einen kleinen DJ noch mit auf so einem LKW postiert. Also da war wirklich was los.
Ich glaube, der MDR hat ja auch so eine kleine Doku oder so einen Bericht auf jeden Fall drüber gemacht und überschrieben mit das Spiel ihres Lebens. Und so kam es ja auch rüber. Und auf jeden Fall sympathischer Dorfverein. Martin, du durftest ja auch mit einem Vereinsvertreter im Vorfeld sprechen. Das haben wir ja in der letzten Folge ausgestrahlt. Kann ja gerne nochmal jeder reinhören, der es noch nicht gehört hat. Ja, und auf jeden Fall so ein bisschen auch der kleine Beef mit SG Taucher, die ja wohl nur 4 Kilometer entfernt sind und gegen die wir dann in der Runde vorher gespielt haben. Macht's irgendwie sympathisch und so ein bisschen, Tobias, halt so dieses Aufmerksamkeitsgame können sie dann scheinbar spielen, ne? Mit Instagram und auch vor Ort dann einfach ein schönes Stadionerlebnis den Zuschauenden übermittelt haben.
Ja, auf jeden Fall. Also die Gastronomie ist ja auch ganz toll gewesen. Also dort gab es ja auch wirklich auch Nudeln und Steak und Würstchen und Rauchwurst. Und das war schon alles gut gemacht. Wirklich auch echt zu fairen Preisen.
Ja, da habe ich ja auch extra ja nochmal gesagt, sie nehmen keinen Tageskassenzuschlag. Also wer am Spieltag noch hin wollte, ist, glaube ich, für 11 Euro auch noch reingekommen. Auch mega gut, dass sie das, obwohl sie ja auch externen Sicherheitsdienst haben, für so einen Preis realisieren konnten.
Ja. Also insgesamt waren dann nach den Berichten 1500 Leute dann beim Spiel mit dabei und ja, man hat es ja gesehen im Fernsehen oder bei den Bildern, dass es wirklich nur so ein kleiner Dorfsportplatz ist. Der Platz auch relativ schwer bespielbar, wie man es auch sah, was vielleicht auch so ein kleiner Trick war der Heimmannschaft, um so den Profis so ein bisschen eins auszuwischen oder es einfach ihnen nicht zu leicht zu machen. Einfach mal nicht den Rasen dann einfach gemäht und so, der Ball ist nicht so gut gelaufen. Hast du was vom Spiel mitbekommen, Tobias, wenn du dann eher bei deinen Nachbarn zugehört hast?
Ja, also ich finde, man konnte überall gut sehen. Ich war auf so einer Stehplatztribüne und habe da immer eigentlich alles super mitbekommen und war ja auch relativ an der Mittellinie dann auch und hatte da eigentlich auch einen ganz, ganz guten Einblick. Und was ich richtig, richtig cool fand, du konntest dann ja auch, wenn die rausgegangen sind, wurde da was abgesperrt und dann konntest du aber auch die Spieler abklatschen und die hiesigen Dorfkinder haben das natürlich auch, haben die Gelegenheit natürlich auch genutzt und haben da so ein bisschen die Vereinsverantwortlichen von Aue gedisst, wurden dann aber wiederum auch vom besagten Rocky dann aber auch zurechtgewiesen, dass diese Menschen auch Gefühle haben.
Rocky hat alles im Griff, scheint mir dort.
Magst du noch mal die Geschichte mit der Pyro erzählen? Die haben doch auch gezündet, ne?
Genau, irgendwie, ich glaube, das war so um die 20. Minute rum. Auf einmal stieg da irgendwie Rauch auf in den Vereinsfarben von Pavo. Und ich fand das ja eigentlich ganz, ganz lustig, weil überhaupt gar nicht klar war, wie diese Pyro da auf einmal auf diesen Platz hergekommen, weil da überhaupt gar keine Leute standen, die hätten halt werfen können. Und ob die da vielleicht schon irgendwie vorher lag und dann irgendwie gezündet wurde. Aber das muss ich mal sagen, das Zeug hat gestunken wie Sau. Und man muss natürlich auch sagen, die sind, und das ging auch bestimmt so 2-3 Minuten. Und du hast da bestimmt auch so 3-4 Minuten nicht wirklich was gesehen.
Wir können das ja nochmal aufklären. Das war zur 19.20. Minute wegen der Vereinsgründung.
Wow, richtig mit Hintergrund. Sehr gut. Ja, so zum Spiel nochmal gesagt, Aue ist mit einer B-Mannschaft aufgetreten. Also B-Mannschaft im Sinne, es haben eher die in der ersten Elf gespielt, die sonst wenig Einsatzzeiten bekommen haben, die eher auf der Bank saßen. Mit Zobel und Ullmann waren eher nur zwei dabei, die sonst man eher in die Startelf mit reinpackt. Und ja, ich glaube, so ein Begriff, der jetzt häufig fällt, Dosenöffner, war wichtig, denn unser Youngster Paul Seidel, der auf der linken Außenbahn eingesetzt wurde, hier glaube ich zum ersten Mal auch für unseren Verein im Pflichtspiel von Anfang an aufgelaufen ist, hat direkt mal in der 10. Minute das 1-0 gemacht, was glaube ich wichtig war. Ja, und danach so ein bisschen unsere Sorgenkinder im Sturm, Weinhauer und Bornschein, gleich mit dem 2-0, 3-0 in der ersten Halbzeit, hat dann wahrscheinlich vor Ort auch Tobias für eine gewisse Ruhe und Zufriedenheit unter den Aue-Fans gesorgt. Hat man das gespürt vor Ort?
Ja, das schon, aber das auf jeden Fall. Aber was ich halt fand, dass in der zweiten Halbzeit, dass in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit, das Pavo richtig, richtig gut gemacht hat. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Aue sich dann so ein bisschen auf ihr Spiel dann auch eingelassen hat. Und also sie hatten das jederzeit im Griff, aber sie haben sie jetzt am Ende dann auch nicht überrollt.
Mhm. Genau, also ein 3-0 gegen einen Landesklasse-Vertreter aus der 7. Liga ist, glaube ich, für einen Drittligaverein jetzt nichts, wo man sich mit Ruhmesblättern schmücken kann. Auf der anderen Seite ist es ja trotzdem wichtig, solche Spiele zu ziehen und auch für die B-Mannschaft einfach eine Chance zu geben, sich zu zeigen. Ich hatte es gesagt, Erik Weinhauer und Ricky Bornschein auch mit zwei wichtigen Treffern in der Anfangsphase, auch in der zweiten Halbzeit dann mit dem 4-0, 5-0, haben sich dann eben vielleicht etwas Selbstvertrauen geholt. Wollen wir schon mal reinhören? Tobias, du hattest auch eine Chance, mit Erik Weinhauer am Ende des Spiels zu sprechen. Wir hören mal rein, was Erik zum Spiel sagt.
Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Was würdest du denn jetzt hier zu diesem Spiel sagen?
Ja, wir haben gut reingefunden. Ich weiß gar nicht, wie nach 15 Minuten 2-0 geführt oder so. Das war wichtig, weil am Anfang muss man ja irgendwie erstmal das erste und zweite Tor machen, damit man so ein bisschen für sich selber Ruhe hat, weil sonst kann es hinten raus ein bisschen schwierig werden. Dann haben wir es so, ich sag mal, von der 25., vielleicht 30. bis zur Halbzeit ein bisschen schleifen lassen und haben uns dann so ein bisschen auf die Spielchen eingelassen und haben weniger klar gespielt und wollten dann mehr Zweikämpfe führen und so, was wir eigentlich vermeiden wollten. Und dann zweite Halbzeit haben wir es wieder besser gemacht. Das Gegentor ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber am Ende sei es Borsdorf auch gegönnt und dann gewinnst du 7-1, das ist in Ordnung.
Ja, sie haben ja auch gefeiert, als wäre es ein Siegtor gewesen praktisch. Aber für dich, Erik, deine ersten beiden Tore in einem Pflichtspiel, wie geht's dir denn damit jetzt?
Ja, das habe ich mir auch vorgenommen. Also ich wusste ja, dass ich heute spiele und in einem Pokalspiel sollte man dann schon mal auch unterstreichen, warum man hier spielt. Und tut gut, aber man sollte es jetzt auch nicht überbewerten. Wäre schöner, wenn es dann auch mal in der Liga langsam klappt. Aber da mache ich mir auch keinen Druck. Also es wird mit der Zeit mit Sicherheit hinhauen. Ja.
Also genau, darauf wollte ich nämlich gerade so ein bisschen hinaus. Ich meine, du hast ja in jeder Jahr alles kurz und klein geschossen. Warum klappt es ja noch nicht in der Liga?
Ja, ich habe in meinem ersten Regionalliga-Jahr auch nur 4 Tore gemacht. Und das vielleicht ist es ja dieses Jahr auch so. Und dann nächstes Jahr Platz der Knoten, vielleicht auch in der Rückrunde. Also man muss den Spielern auch immer ein bisschen Zeit geben. Ich bin jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass ich jetzt hierher komme und alles kurz und klein schieße. Momentan fehlt mir dafür natürlich auch ein bisschen die Spielzeit. Wenn man weniger spielt, hat man natürlich auch weniger Möglichkeiten. Und ich glaube aber, wenn ich mehr spiele, dann werde ich mit Sicherheit auch mal ein Tor machen.
Das denke ich auch. Wir gucken uns jetzt mal ein bisschen hier so die Location an. Erinnert dich das nicht auch ein bisschen an Siena Paradies?
Das hier?
Ja. Also die Berge halt?
Ich wollte gerade sagen, die Kernberge fehlen im Hintergrund. Nee, ist schon ganz cool hier. Natürlich der Platz sehr schwer bespielbar gewesen heute, aber ich mag das, also so dieses Dorfambiente. Ich finde, das hat was und hier liebt jeder den Fußball und auch wenn es vielleicht mal ein bisschen schwieriger ist, auf so einem Platz zu spielen, hat irgendwie doch was Schönes. Ja.
Alles klar, Erik. Herzlichen Glückwunsch heute. Danke. Tschüss, danke. Mein Großer.
Tobias, tschüss, mein Großer. Das ist so ein besonderes Verhältnis zwischen Erik und dir, oder?
Ich fand ihn eigentlich sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. Also ich meine, ich bin ihm ja praktisch den gesamten Platz hinterhergerannt. Ich habe mich immer gewundert, ja, wo ist denn jetzt der Erik Weinhauer? Ist er jetzt schon rein? Und der hat sich dann aber mit einem Mann unterhalten, der vermutlich irgendwie mit ihm verwandt ist. Also wenn ich jetzt so den Altersunterschied mir angeguckt habe, vielleicht sein Vater. Und der hat aber extra das Gespräch beendet, um mit mir sozusagen dieses Gespräch zu führen. Ich habe gesagt, ich bin hier vom Auer Podcast und vielleicht kennst du uns. Ja, natürlich kenne ich euch, natürlich kenne ich euch. Der hat mich auch am Ende des Gesprächs ja auch umarmt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber es war trotzdem einfach, es ist trotzdem ein sympathischer Junge. Und ich denke, man hört ja auch ein bisschen Selbstkritik ja auch raus. Also, und deswegen, und das hätte ja auch nicht machen müssen.
Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir ihn natürlich beim Glennevin-Spiel in Lörgen interviewt haben und er damit natürlich seinen Einstand erstmal auch bei vielen Aue-Fans so in der Wahrnehmung gegeben hat. Also, dass dieses Interview ihm natürlich auch so ein bisschen geholfen hat, so eine Message zu senden am Anfang der Saison direkt.
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt so ein bisschen aufs Spielerische gucken, Erik Weinhauer, Ricky Bornschein, der eine Ricky jetzt schon vorletztes Jahr gekommen mit ja fast Torschützenkönig Regionalliga Bayern, Erik Weinhauer Torschützenkönig jetzt Regionalliga Nordost in diesem Jahr mit dazugestoßen, aber beide tatsächlich mit Schwierigkeiten so in dieser Sturmposition in der dritten Liga anzukommen. Martin, siehst du es genauso? Woran machst du es fest, dass es dann doch ein großer Schritt scheinbar für Stürmer ist, aus der Regionalliga in die dritte Liga zu kommen?
Naja gut, das sagt ja jeder, dass die Geschwindigkeit einfach eine ganz andere du ist. Du hast, je höher du in die Liga kommst, in den Ligen kommst, weniger Reaktionsmöglichkeiten und es werden ja auch einfach jetzt hinten werden ja auch einfach Fehler knallhart bestraft. Da muss ich auch wieder an das Spiel am Freitag denken. Ja, also klar, wenn wir jetzt Regionalliga-Verteidiger haben, die letztes Jahr noch Regionalliga gespielt haben, vielleicht fehlt dann auch einfach mal der Schritt dann noch, ja, den man dann noch schneller werden muss, um dann auch das Niveau der dritten Liga zu erreichen. Und sicherlich haben wir natürlich auch eine gewisse Inbalance bei den Spielern. Wir haben einfach sehr viele Offensivspieler, die alle sich teilweise auch ein bisschen die Form suchen und hinten stellt sich die Mannschaft halt so ein bisschen selber auf. Deshalb haben wir ja auch eher dann in einem defensiven Bereich dann immer mal wieder die jungen Spieler, die da reingeworfen werden, als jetzt vorne.
Mhm. Also ist dann ja wirklich schwierig. So ein Mika Clausen auf dieser Mittelfeldposition ist dann scheinbar schon besser in der dritten Liga angekommen. Gefühlt auch immer so eher in der Verteidigung. So ein Tristan Zobel hat es gut gemacht. Fallmann ist ja, glaube ich, schon relativ gut jetzt in der dritten Liga angekommen. Die Stürmer tun sich da tatsächlich noch etwas schwer. Ja, dann wollen wir das Spiel abschließen. Erik Majeczak, Simnicza machen noch unsere Tore 6 und 7 dann im Endeffekt. Aber den Endstand, und eigentlich ist es dann auch schon der Stand zum 1:6, hat ein Spieler von Pavo noch hergestellt. Und da hat dann wahrscheinlich das ganze Leipziger Umland gebebt, oder? Als Elia Pohl in der 80. Minute das Tor für Pavo geschossen hat, Tobias.
Auf jeden Fall. Ich habe ja schon gesagt im Interview mit Erik Weinhauer, die haben das ja gefeiert wie das Siegtor.
Mhm. Also das war natürlich auch Grundlage ein Fehler von Louis Lord, was mir sehr leid tut. Aber gut, so direkt den Ball zu nehmen und direkt in so einem Spiel dann zu treffen, ist natürlich schon gut gemacht. Und Glückwunsch an Elia Pohl von Pavo. Okay, und damit schließen wir dann auch das Spiel gegen Pavo ab und grüßen nochmal unsere Freundin Panitsch-Wurstorf für den netten Kontakt und für die Gastfreundschaft. Gerne wieder im nächsten Jahr im Sachsenpokal. Für uns geht's weiter. Die nächste Runde ist schon ausgelost und wir dürfen wieder nach Leipzig zum letztjährigen Finalgegner Lok. Wahrscheinlich, Tobias, das schwerste Los, was man hätte ziehen können, oder?
Ja, mit weitem Abstand. Im Grunde ist das ja das vorgezogene Finale, muss man sagen. Also Lok, das ist natürlich echt ein super schwerer Gegner. Aus meiner Sicht auch das vorgezogene Finale, die wirklich ein sehr, sehr starker Regionalligist sind. Ich verfolge das ja immer noch so ein bisschen beiläufig mit. Die auch den Anspruch haben, ja auch in die dritte Liga endlich aufzusteigen. Und das muss man dann natürlich auch sagen, das wird richtig, richtig schwer. Und ich denke, der wird auch keine B-Mannschaften erreichen.
Mhm. Sicherlich nicht. Ich glaube, da können wir drauf gefasst sein, dass da die beste Mannschaft spielt. Martin, ich glaube, Spiel ist dann schon im November jetzt, oder?
Genau, das geht dann nächste Länderspielpause. Das ist nämlich genau in 4 Wochen, ja.
Mhm. Ja, Lok, die gerade durch die Regionalliga Nordost wieder marschieren. Ich glaube, auch Erster sind jetzt gerade wieder, hab's gesagt, das Derby gewonnen am Wochenende, auf jeden Fall ein sehr, sehr schwerer Gegner. Ich glaube, Achtelfinale ist es auch erst, ne? Also es dauert tatsächlich noch. Und ja, bis dahin gilt es aber noch ein paar Drittligaspiele zu machen. Nach dem Spiel gegen Pavo ging es dann für uns in der Liga weiter gegen den Waidhof und wir waren dann doch recht guter Laune und auch mit ja, doch ein gewissen Selbstbewusstsein ausgestattet mit 7 Punkten aus 3 Spielen. Gehen wir ins Flutlichtspiel Freitagabend, was kann es Besseres geben? Und wurden dann doch relativ hart wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Für uns warst du, Martin, vor Ort. Die Stimmung vorm Spiel, auch in der Fanszene, auch was dann im Block passiert ist, war aber schon sehr, sehr gut, oder?
Genau, ich war mit Florian da. Viele Grüße an der Stelle. Nasskalt war es auf jeden Fall schon. Also es wurde Herbst. Man merkt natürlich auch, wenn dann kein Tageslicht mehr da ist, wird es natürlich auch noch mal so ein bisschen kälter da. Wir haben dann im Bus noch ein paar Kaiserslautern-Fans getroffen, die dieses Spiel gegen ihren Erzrivalen sehen wollten. War auch ein bisschen skurril, die aber auf jeden Fall Sympathien für Aue hatten. Ja, 9.221 Zuschauer, wie du schon gesagt hast. Die Fanszene hatte sich auch auf jeden Fall gut vorbereitet. Es gab ja so eine Choreografie, erst optische Elemente, also Fahnen und so ein bisschen anderes Material, was halt blinkt und dann natürlich auch dann ja auch zum Anpfiff dann gezündet. Forza Viola konnte man schön sehen und die Fanszene war also bereit für den Abend, würde ich auch so sagen. Die wollten das Feuerwerk zünden, aber das Feuerwerk ist nicht so ganz auf die Mannschaft übergesprungen, würde ich mal sagen, ohne da jetzt zu viel wegzunehmen wegen zu wollen. Aber man hatte schon früh das Gefühl, dass das ein ganz, ganz, ganz bitterer Abend werden könnte.
Ja. Also leider Feuerwerk auf den Rängen, aber kein Feuerwerk auf dem Spielfeld. Wenn man sich jetzt nochmal die Aufstellung dann anguckt, gab es natürlich einige Veränderungen im Vergleich zum Sachsenpokalspiel. Die spannendste Personalie sicherlich auf der linken Außenbahn, wo wir mit Barilla und Seifert ja einfach 2 Verletzte aktuell haben. Und Paul Seidel aus unserer Jugend hier mitspielt. Tobias, das Spiel, hast du das Spiel angeguckt? Kannst du zu Paul Seidel was sagen und seinem Auftritt hier?
Na, also Paul Seidel ist halt einfach so das Ding. Ich meine, das ist ja ein ganz, ganz junger Mann. Ich glaube, der ist so 18 oder 19 ist der, kommt aus unserer Jugend. Man hat natürlich auch gemerkt, er muss sich natürlich noch an diese dritte Liga anpassen, ist tatsächlich auch bloß der Aushilfs-Linksverteidiger gewesen. Aber an ihm jetzt so die Niederlage festzumachen, das wäre jetzt ja auch ein bisschen zu krass, muss ich sagen.
Wir haben ja auch noch unseren Neuzugang, ne? Collins, der sonst links auch außen spielt, der sich auch jetzt wieder verletzt hat, direkt nach seinem ersten Einsatz. Ja, schon ärgerlich. Wie war es vor Ort? Paul Seidel, hat man ihm eine gewisse Aufgeregtheit angemerkt, Martin?
Ja, es ist jetzt schwierig, nach einem einzelnen Spieler in der Abwehr so eine Einschätzung zu geben. Ich hätte jetzt vor allen Dingen gesagt, Schmidt, Max Schmidt, hätte ich 0 wahrgenommen, habe auch mal nochmal geguckt in den Noten, 5,5. Mhm. Also die Offensive fand ich ja fast noch grenzwertiger, da ging ja einfach gerade vor allen Dingen durch die Mitte gar nichts. Also das schon an Unkreativität sehr schwierig. Und ich meine, die Verteidigung, klar, dieses ist hinten ein bisschen zusammengewürfelt. Auch Erik Majeczak ist sicherlich kein geborener Innenverteidiger. Ich finde ihn immer im defensiven Mittelfeld deutlich besser. Ziemnica musste dann ja auch im defensiven Mittelfeld spielen, hat ja auch das 0-2 ja sozusagen dann abgefälscht. Aber das ist ja dann auch ein bisschen hart, ihm das dann auch so krass anzukreiden, weil, also ja, wenn er da nicht hingeht, also weil, wer weiß, wie der Ball dann sonst aufs Tor kommt, aber das ist ja, also es ist ja kein Wünsch dir was Fußball oder ist ja kein Eventualitätenspiel. Also es passiert ja einfach auch dadurch, wenn man eine Aktion macht, kann man ja auch einen Fehler machen.
Ja, wenn wir nochmal auf die Torfolge gucken, 19. Minute Hoffmann war nach einer Ecke, dann das 0-1, 0-2, Ferrati, 67. Minute, auch im Nachgang nach einem Eckball. Scheinbar haben wir ein Problem, Standards wegzuverteidigen. Auf der anderen Seite kriegen wir es auch nicht hin, Standard mal für uns in der Offensive zu nutzen. Das war schon auffällig, wie leicht es wir in der Verteidigung dann den Mannheimern gemacht haben, ein Tor zu schießen, Tobias. Oder siehst du es anders?
Naja, ich glaube, es war insgesamt eine generell schwache Leistung. Also so ein bisschen, also ich glaube, wie schon Martin richtig sagte, nach vorne ging ja gar nichts. Also es war ja völlig uninspiriert. Also ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt irgendwelche nennenswerten Chancen hatten. Also gerade wenn man jetzt mal guckt, gut, wir hatten 14 Torschüsse, aber da war jetzt, glaube ich, keiner jetzt so wirklich, wo man jetzt sagen muss, gefährlich. Und es ist natürlich auch wieder bezeichnend, dass ein gewisser Aranit Ferrati gegen uns trifft. Wahrscheinlich so als Rache, dass wir ihn früher immer Ferrari genannt hatten, weite Teile der Fans. Und der vorher ja auch überhaupt gar nicht getroffen hatte. So. Und da waren schon auch große Löcher in der Verteidigung. Und ich glaube, wenn man jetzt mal bedenkt, wie dieses 1-0 fällt, der Torschütze, der das schießt, also dieser Niklas Hoffmann, der war ja völlig frei. Also dieser Raum, der war ja überhaupt gar nicht verteidigt. Also das war schon diese linke Fünfereck, das war absolut unverteidigt. Und das ist einfach auch ein Abwehrfehler gewesen.
Ich glaube, an der Stelle kommt Christian Tobel zu spät raus. Aber oder wie auch immer, da stimmt die Zuordnung nicht. Aber das wurde ja auch in der Pressekonferenz nochmal gefragt. Das ist jetzt es gab schon sehr viele Chancen, sehr viele, viele Gegentore nach Ecken und Standards und so weiter. Aber im Endeffekt, ja, das sind dann trotzdem, es sind ja auch individuelle Fehler oder auch mannschaftstaktische Fehler. Und das kann man ja noch am ehesten abstellen, nach Standards, denke ich mir immer. Aber gut, was mir noch an Chancen vorne jetzt gerade einfällt, das, was ich so ein bisschen sinnbildlich fand, ich weiß nicht, ob ihr nicht euch noch dran erinnert, in der Nachspielzeit, Ricky Bornschein stolpert quasi über den Ball. Also im Stadion dachte ich so, also wenn er da an den Ball kommt, dann macht er sie vielleicht sogar, ne? Aber so, ich weiß nicht mehr genau, wie die Situation war, meiner Meinung nach auch ein bisschen Rücklage oder was, aber er fällt dann auf dem nassen, tiefen Boden, natürlich dann auch schon kurz vor Ende, aber sie haben es, was mich auch ein bisschen wahnsinnig gemacht hat, sie haben es dann am Ende auch nicht einfach mit Flanken versucht. Also eine Flanke von Fallmann in die Mitte und im Zweifel kommt halt jemand nochmal dran, dann hat man auch nochmal eine Torchance kreiert und da muss man eben nicht nochmal drei Spieler aussteigen zu lassen. Also das fand ich schon dann teilweise auch gerade am Ende zu kompliziert alles gespielt nach vorne.
Obwohl ich dann fand, bei den letzten 20 Minuten hat man ja wenigstens nochmal alles nach vorn gehauen dann so. Und hat sich ja dann auch wirklich einige gute Chancen herausgespielt. Ich denke so an Erik Majeczak, der dann irgendwie zweimal so am Fünfer, ich glaube einmal im Kopf, einmal im Fuß an den Ball kam und einfach den, ich glaube einer war gehalten und einer war drüber gesammelt. Ricky Bornschein, Boris Taschi hatten auch wirklich gute Chancen, unabhängig davon, ob es jetzt verdient gewesen wäre oder nicht, hätte sicherlich so eines der Chancen, wenn er reingegangen wäre, hätte nochmal das Stadion gebrannt und vielleicht hätten wir doch nochmal irgendwie dann mit viel Glück einen Ausgleich schaffen hätten können. Aber ich glaube, es war auch in der Nachberichterstattung, dass jemand sagte, wir hätten hier noch Stunden spielen können und du schießt halt kein Tor. Und so gut wie die Spiele vorher gelaufen sind, auch mit den Auswärtssiegen, den Heimsieg gegen 60, muss man hier ja wirklich deutlich sagen, das war eine sehr, sehr verdiente Niederlage für uns, wo wir wirklich keine Chance hatten, hier das Spiel zu drehen. Ich habe ja schon mal reinhören dürfen, du hast ja, Martin, auch ein Gespräch, ein Interview geführt mit Matze Heidrich. Ein Teil haben wir ja auch schon auf Social Media entsprechend entsprechend geteilt. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal in das gesamte Interview von dir mit Matze Heidrich rein.
Matze Heidrich, heute eine 0-2 Heimniederlage gegen Waldhof Mannheim. Es war ein schwaches Spiel, oder?
Ja, wir haben verdient verloren, weil man in Summe viele Sachen, um halt dann am Ende gefährlich zu werden, nicht gut gemacht haben heute. Konnten uns im letzten Drittel nicht durchsetzen, haben viele zweite Bälle nicht gut eingesammelt. Und deswegen war es am Ende auch mit der Aggressivität von Mannheim, mit der Körperlichkeit, die wir heute nicht neutralisieren konnten, war es eine verdiente Niederlage.
Zuletzt liefst du ja in der Liga mit 3 ungeschlagenen Spielen und auch einem guten Sachsen-Pokalspiel. Wie erklärst du dir dann so eine Leistung heute?
Ja, hat sicherlich auch was mit dem Gegner zu tun, aber ich sag mal, wir hatten ja eine Phase mit unfassbar vielen Ballverlusten, mit vielen technischen Mängeln, dann auch gerade im letzten Drittel, kommst natürlich nicht nach vorne, ne? Und deswegen glaube ich am Ende eine Niederlage, die wir uns auch in Teilen selbst zuzuschreiben haben, was einfach zu fehlerhaft war und zu wenig im Durchsetzungsvermögen. Verdiente Niederlage kann man Haken drunter machen, weil es halt einfach super viele Themen gibt, die es zu analysieren gibt, aber die Themen liegen eindeutig bei uns. Brauchen wir auf keinen Schiedsrichter, keine Mannschaft gucken, die beim Gegner war, sondern sind eindeutig unsere Themen.
Letzten Wochen haben ja die Fans auch so ein bisschen die Mannschaft getragen. Heute gab es Pfiffe, hast du da Verständnis für?
Ich habe gar keine Pfiffe groß wahrgenommen. Ich finde, dass nach dem Spiel, wenn man 0-2 zu Hause verliert, dass dann auch gepfiffen wird. Für mich normal. Ich fand die Unterstützung heute eher ausgesprochen sehr positiv. Deswegen kann ich einfach nur ein Kompliment verteilen. Es war super. Auch bis zum Schluss. Und wir haben auch, glaube ich, bis zum Ende irgendwie dran geglaubt, noch ein Tor zu machen, wo es an den großen Chancen heute tatsächlich ja gemangelt hat. Zuschauerunterstützung war top.
Es geht ja schon gegen Hoffenheim 2 weiter. Wahrscheinlich auch mit vielen Fans. Was erwartest du da?
Noch soweit, ganz ehrlich, habe ich noch nicht geschaut. Wollte mich dann heute tatsächlich auf das Spiel konzentrieren und das gut abschließen oder den Spieltag. Ist ja auch erst in 10 Tagen, von daher ist auch noch ein Stück Luft, der noch keinen großen Gedanken verschwendet.
Matze Heidrich, vielen Dank.
Gerne. Ja, so Matze Heidrich, wie man ihn kennt, relativ deutlich seine Meinung zum Spiel abgegeben. Ich finde auch immer sehr, sehr klar in seinen Aussagen. Wenn man sich so die Facebook-Kommentare und Instagram-Kommentare unter unseren Beiträgen so anguckt, nimm nicht alle Matze Heidrich dann so positiv wahr, oder? Martin, du guckst ja auch da immer die Kommentare durch.
Ja, das ist mir auch so ein Anliegen, das da nochmal ein bisschen drüber zu reden, weil meinen Eindruck nach haben wir jetzt natürlich in letzter Zeit sehr, sehr viel Aufmerksamkeit für Interviews bekommen. Ne? Wir haben teilweise Reichweiten von 25.000 bis 30.000 Aufrufen für Interviews und es kommt mir aber so vor, dass das vor allen Dingen halt nicht unsere enge Community sind, sondern Leute, die unsere engere Community kommentiert da teilweise sehr konstruktiv, sagt ja auch, ist eine klare Analyse, es werden klar die Probleme genannt, was weiß ich. Und dann gibt es einfach so die Leute, die sonst vielleicht bei der Aue, bei den Vereinsseiten ihre Kommentare machen und dann natürlich ihren Frust erstmal ablassen. Und es gibt auch einen krassen Unterschied zwischen Instagram und Facebook-Kommentaren. Ich glaube, wir haben insgesamt über 40 Kommentare schon drauf. Und man sah halt auch so in der Kurve, auf Instagram läuft so ein Video direkt steil, ne? Und auf Facebook dauert es dann, sagen wir mal, noch einen halben Tag bis Tag, also Samstag vor allen Dingen, schauen dann die Leute bei Facebook rein und sind dann auch nochmal ein bisschen empört und geben dann nochmal was mit. Und ja, ich weiß aber auch nicht, also klar, ich verstehe den Impuls, man will irgendwie seine Emotionen rauslassen. Ich habe auch nur ein oder zwei Kommentare wirklich ausgeblendet, weil ich auch finde, alles, was jetzt nicht justiziabel ist, muss man aushalten können. Auch als Verein, auch als wir, keine Ahnung, wenn wir mal Kritik kriegen für das, was wir tun, aber es bringt uns auch nichts weiter, uns selbst zu zerfleischen. In den letzten Wochen war, glaube ich, auch wichtig, dass die Mannschaft und die Fans zusammenstehen. Und da sieht man ja auch wieder innerhalb der Fanszene so einen krassen Kontrast, ja, zwischen Ultras, wo ja gar keine Pfiffe kommen und natürlich auch manchem anderen Stadionpublikum, das am liebsten, keine Ahnung, den Leuten das Bier um die Ohren hauen würde oder was weiß ich.
Tobias, du hast ja auch so einen psychologischen Hintergrund. Was mir immer auffällt, ist so diese Wankelmütigkeit unter den Fans. Ja, da läuft es ja eigentlich recht gut mit 3 Spielen, 7 Punkte, 2 Siegen, 1 Unentschieden. Und wir haben so gefühlt irgendwie so ein bisschen die Kurve gefunden. Jetzt gibt es ja natürlich so eine deutliche oder so eine klare Niederlage zu Hause. Und schon bricht irgendwie alles, so dieses mühsam aufgebaute Kartenhaus zusammen. Und man setzt sich an der Tastatur und haut eigentlich wirklich derbe Kommentare raus bis hin zu, dass Helge Leonhardt endlich wieder kommen muss. Wie kann man das so ein bisschen erklären, wo diese Wankelmütigkeit herkommt, direkt nach einem Negativerlebnis direkt das raushauen zu müssen?
Mangelnde Impulskontrolle.
Naja, das steckt schon da tatsächlich mit drinne. Also ich meine, Fußball ist ein Tagesgeschäft und ich denke, wie formuliere ich das jetzt? Also ich glaube halt, im Internet, auf Facebook, auf Instagram ist es ja, glaube ich, so, du bist halt relativ anonym und bist da ja auch eher geneigt, so deine Meinung halt auch da zu schreiben oder da irgendwie auch kundzutun. Und ich denke, das Internet ist manchmal halt auch ein Ort großer Polemik. Und die denken halt, okay, das war jetzt ein schlechtes Spiel und setzen dann natürlich alles irgendwie wieder in Frage. Und ich denke halt, das ist so ein bisschen, weil vielleicht einige Fans und einfach nur von Tag zu Tag denken und einfach das große Ganze ja auch gar nicht im Blick haben. Also, und deswegen glaube ich ja schon, dass das nach dem Sieg die Kommentare teilweise ziemlich euphorisch sind und nach einer Niederlage natürlich die Kommentare entsprechend kritischer sind. Aber einfach auch deswegen, weil natürlich auch schlechte Nachrichten mehr polarisieren als gute Nachrichten. Das ist ja so ein typischer Nachrichteneffekt.
Ich hätte jetzt aber auch gesagt, nach einem Sieg kommen dann eher gar keine Kommentare. Weil da hat man ja nichts, sich aufzuregen. Also wer schreibt schon einen positiven Kommentar? Da habe ich auch nochmal selber drüber nachgedacht. Habe ich selber wahrscheinlich auch noch nie gemacht. Also noch nicht, jetzt noch nie, aber keine Ahnung. Also da hat man weniger den Impuls zu wahrscheinlich.
Ja, es geht von guten Spielen, von Aufstieg jetzt bis hin zu Niederlagen. Helge kommt zurück. Das sind halt so die Extreme, zwischen denen wir uns bewegen. Ich glaube auch, wenn es alles in gewissen Bahnen bleibt, dann muss man das aushalten. Aber vielleicht dann doch noch zweimal, dreimal drüber nachdenken, bevor man sich dann wieder an die Tastatur setzt und jetzt unbedingt was in die große, weite Welt hinaus posaunt, was man vielleicht dann doch am nächsten Spieltag schon wieder zurücknehmen will. Nächster Spieltag ist dann auch schon das gute Ergebnis, denn es geht mal wieder auf Reisen. Wir gehen in der nächsten Woche auf Reisen nach Baden-Württemberg. Es geht nach Hoffenheim gegen die zweite Mannschaft der TSG. Geht es? Und die sind ja tatsächlich schon richtig gut gestartet, Tobias, oder? Was gibt's zu Hoffenheim 2 zu berichten?
Ja, es ist eine extrem junge Mannschaft und es ist eine Mannschaft, die ja eigentlich nur im Kern nur zwei Extreme kennt. Entweder hohe Siege, wie zum Beispiel gegen Alemannia Aachen 2-4, gegen Energie Cottbus 4-1, oder was haben wir hier noch? Hier 1860 München 1-5, aber auch relativ hohe Niederlagen. Also zum Beispiel, was heißt relativ hohe Niederlagen? Gegen Stuttgart 2 haben sie 3-1 verloren, gegen Rot-Weiß Essen haben sie auch 3-1 verloren. Genau, also von dahingehend ist es eine Mannschaft, die extrem schwierig auszurechnen ist, die aber, muss man leider sagen, extrem offensiv stark sind. Also sie haben jetzt hier zum Beispiel drei Spieler, also zwei haben 8 Scorer-Punkte, der andere hat 7. Der mit 7 ist Luka Durik, der mit 8, das ist Paul Heinrich, und der mit dem wirklich allermeisten Scorer-Punkten, das ist Ayubi, aber Manui Echakwa, ich habe den vollkommen falsch ausgesprochen, das ist ein 20-jähriger Marokkaner. Und die natürlich, und gerade wenn man mal guckt hier zum Beispiel, die haben auch den Valentin Lessig, das ist, glaube ich, ein Verteidiger mit einem Notenwert von 2,9, den Lukas Petersen mit einem Kicker-Notenwert von 2,94 und den Spieler mit dem leider unaussprechlichen Namen mit einem Notenwert von 2,55. Also das ist keine Laufkundschaft. Und sie haben einen Influencer dabei, den man natürlich auch aus dem Osten kennen könnte, Nada El-Jindawi. El-Jindawi, oh Gott, das finde ich, ich mache mich jetzt...
Nada! Ehemaliger Babelsberg-Spieler.
Okay, wir sind zu alt dafür, Tobias, wir sind zu alt dafür.
Okay, und den könnte man aber tatsächlich kennen, denn, wie du schon richtig sagtest, der hat nämlich eine gewisse Vereinsvita, hat bei Tennis Borussia Berlin gespielt, Energie Cottbus, dem Chemnitzer FC, Babelsberg, bei Greuther Fürth, Fortuna Düsseldorf, dem Berliner AK, da hat er sogar in 35 Spielen 14 Tore geschossen in der Regionalliga Nordost. Und ich denke, es hat jemand, der glaube ich auch gerade bei jungen Menschen relativ populär ist, der jetzt aber wirklich bei größeren Mannschaften nicht wirklich was gerissen hat und bisher in 10 Ligaspielen auch bloß 10-mal eingewechselt wurde. Also insofern, ich glaube, der ist aber ganz gut für die Reichweite.
um mal ein bisschen Leben nach Hoffenheim wahrscheinlich zu bringen.
Er hat sich doch über das Landleben beschwert. Das müsst ihr doch jetzt auch erzählen. Dass hier alles ein Kuhdorf ist und dass hier nach Kuhkacke stinkt oder irgendwie sowas hat er doch gesagt. Aber ja, sowas geht auch nur peripher an mir vorbei.
Ja, wer von Berlin da nach Sinsheim wechselt, da sollte sich vielleicht vorher mal Gedanken machen.
Nein, er war doch in L.A. jetzt. Er war doch beim Farmteam von den L.A. Galaxy.
Okay, ja, aber scheint ja bei diesen ganzen Vereinen, die Tobias aufgezählt hat, ja richtig erfolgreich zu sein bei seinem Fußballspielen, wenn er irgendwie jedes Jahr den Verein wechselt. Wahrscheinlich mehr am Handy unterwegs als auf dem Fußballplatz. Ich glaube, ein Profispiel hat er sogar bei Hertha BSC mal gemacht. Zweite Liga, glaube ich, ist auch mal eingewechselt worden.
Ja, und man konnte die Trikots bestellen. Er hat jetzt auch für die Profis bei Hoffenheim eine feste Trikotnummer, damit man auch da das Trikot bestellen kann. Ja, ach. Ja, natürlich.
Ja. Gut, aber ich glaube, spielerisch auf jeden Fall sehr ernst zu nehmen. Tobias, du hast es gesagt. Und wenn man sich auch so unsere Abwehrleistung jetzt gegen das Mannheim-Spiel sieht, ist es natürlich auch schon eine große Herausforderung, die da auf uns zukommt. Sonntag 13.30 Uhr gegen wirklich einen starken Aufsteiger hier wirklich zu spielen. Es sind ja sogar noch zwei Profis mit Berisha und Geiger in die zweite Mannschaft versetzt worden, die bisher noch nicht gespielt haben, aber im Zweifel wird die zweite Mannschaft von Hoffenheim eben auch noch von Profis ergänzt, was die Sache nicht viel einfacher macht.
Ich wollte auch noch sagen, es ist ein ziemlich geiles Stadion für alle, die noch nicht da waren. Also, es hat auf jeden Fall Charme.
Bist du vor Ort?
Ich gucke mir das an. Ich habe auch heute die Akkreditierungsbestätigung bekommen.
Spielen die in dem alten Hoffenheim-Stadion?
Genau,
Hoffenheim
halt früher gespielt hat? Auf dem Berg. Okay. In Hoffenheim selbst. Gästeblock kann ich jetzt nicht viel sagen, aber im Heimbereich ist es auf jeden Fall ja wie so ein Dorfsportplatz, gibt einen Eiswagen im Stadion und gibt irgendwie einen coolen Grill und ist echt, also ich war ein paar Mal da schon, ist echt gut. Und ja, das hat natürlich so noch den Charme vom Dorfverein. Ich meine, die haben das auf 8000 Zuschauer damals ausgebaut oder so. Aber ja, Gästeblock wird hoffentlich voll.
Aber da haben wir wahrscheinlich schon gespielt, oder? Damals, ich habe gerade geguckt.
In der Abstiegssaison.
Das war ja zu Zweitliga-Zeiten. 2008 haben wir da gespielt. Und da hat wahrscheinlich Hoffenheim auch noch in dem alten Stadion gespielt.
Hoffenheim hat die Zweitligasaison 2007, 2008 komplett da oben auf dem
Genau. Das heißt, da haben wir schon gespielt. Vielleicht war der ein oder andere von unseren Hörenden mit dabei. Und ein gewisser Ibisevic hat das 1-0 gemacht, was uns dann dazu gebracht hat, dass wir das Spiel verloren haben, wie ich hier gerade gelesen habe. Das ist schon ein krasses Team damals, zweite Liga, ne? Luis Gustavo, Eduardo Salihovic, Demba Ba, Eric Cubado. Ja, einige Namen, die da in Hoffenheim gespielt haben. Jetzt spielt die zweite Mannschaft, jetzt spielen wir gegen die zweite Mannschaft. Und drücken natürlich der Mannschaft die Daumen. Das war von dem jetzt aktuell 17. Platz da wegkommen und mehr als 11 Punkte nach dem nächsten Spiel auf unserem Habenkonto sind. Danach geht's wieder zurück ins Erzgebirge und wir spielen gegen den alten Bekannten, nämlich den Jan aus Regensburg. Und die sind auch wirklich nicht so gut gestartet in die Saison, Tobias.
Genau, also die haben ja eigentlich einen richtig, richtig starken Kader zusammen. Also Johan Pollersbeck könnte man erkennen, wenn er gerade verletzt ist. Aber auch solche Spieler wie Felix Gebhardt oder Alexander Weidinger, die sind natürlich auch noch irgendwie bekannt. Dann haben die natürlich auch noch solche Spieler wie Robin Ziegele, die man kennt, oder Benedikt Salah, den man noch kennen könnte, der, glaube ich, mal erste Liga gespielt hat, Adrian Fein oder Sebastian Stolze, den hat ja auch mal Dimitri Nazarov mal, glaube ich, einen Ball gegen den Kopf geschmissen, kann ich mich, glaube ich, noch ganz, ganz dunkel dran erinnern. Aber ich muss mal sagen, die sind, wie soll ich das sagen, nicht so gut in die Saison gestartet. Also das heißt, Niederlagen gegen Rot-Weiß Essen, gegen Wien, Wiesbaden, gegen Ulm, gegen Verl haben sie mal gewonnen, gegen Osnabrück, oder hier zum Beispiel gegen Havelse haben sie gewonnen. Also das ist so eine Mannschaft, die, glaube ich, auch weit unter ihren Erwartungen spielt und bei denen es, glaube ich, auch schon langsam rumoren wird.
Ja, nach jetzt 11 Spielen auf Platz 16, also nur ein Platz über uns, genauso viel Punkte, nämlich 11, so wie wir. Ich glaube, da hat sich ein Absteiger aus der zweiten Liga sicherlich schon was anderes vorgestellt. Jetzt mit dem ersten Auswärtssieg, du hast gesagt, gegen Havelse 2-1 jetzt am letzten Wochenende, hat man den ersten Auswärtssieg geholt seit knapp anderthalb Jahr, also April 24 war der letzte Auswärtssieg. Gut, jetzt haben sie erstmal wieder ein Heimspiel. Danach gehen sie eben wieder zu uns nach Aue. Ja, scheinbar dann ja relativ auswärtsschwach und auch gebeutelt durch die Saison bisher gegangen. Also ich sehe da schon Chancen für uns, an diesem Samstag dann 14 Uhr mal wieder die Punkte im Erzgebirge zu behalten. Ist ja auf jeden Fall den Fans auch zu gönnen, die jetzt auch gegen Mannheim mit 9.000, über 9.000 halt sehr zahlreich ins Stadion gepilgert sind. Den muss man auch mal wieder dann ein Erfolgserlebnis geben. Wenn ich so an Regensburg denke und ich bin vorhin so die Aufstellung durchgegangen, ist mir jetzt keiner mit Aue-Vergangenheit irgendwie aufgefallen. Aber einer, der für mich so in den letzten Jahren Regensburg immer geprägt hat, war dann auch Elias Huth, wenn ihr euch noch kennt. Tobias, weißt du, wo gerade Elias Huth spielt?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
Dann wird es uns jetzt Martin erzählen.
Elias Huth spielt ganz bei mir in der Nähe, also ganz bei mir in der Nähe, wo meine Eltern herkommen, bei Vitesse. Vitesse Arnhem in Deutschland meistens genannt, wurde jetzt nachverpflichtet. Die haben ja ein Insolvenzverfahren oder Lizenzentzug gehabt und noch mögliche Insolvenz stand ja im Raum. Und die haben ja dann im Schiedsverfahren die Lizenz bekommen. Und er spielt da zusammen mit einem gewissen Marco Schikora. Und Marco Schikora hat jetzt auch schon in der Liga dreimal getroffen. Zuletzt jetzt auch am Wochenende das Tor der Woche gemacht. Also Marco Schikora blüht da noch mehr auf. Und sein Trainer da ist ein gewisser Herr Rüdiger Rehm, der ja auch mit einem Matze Heidig noch zusammengespielt haben muss, oder? Das müsste so ungefähr vor 20 Jahren bei Spieler bei Aue gewesen sein. Und galt ja auch immer so ein bisschen als Trainerkandidat. Aber von daher ist so ein bisschen die Mannschaft mit drei Leuten alleine, die mir jetzt sofort einfallen, die da in Aue Bezug.
Ja, Aue 2 in den Niederlanden auf jeden Fall. Ich glaube, Elias Huth hat gar kein Tor gemacht bei uns, oder? War doch, glaube ich, echt Saison für ihn. Dann, glaube ich, Regensburg gespielt. Ich glaube, war dann nochmal woanders. Auf jeden Fall jetzt versucht er sein Glück in den Niederlanden mit Marco Schikora.
Zwei Tore hat er gemacht.
Zwei Tore. Elias Huth hat zwei Tore für Aue gemacht?
Ja.
Sicher?
Ja.
Okay.
Aber in welchem Wettbewerb?
Ja, genau. können wir ja nochmal raussuchen. Ja, wenn ihr so noch auf die nächsten zwei Spiele guckt, Hoffenheim, Regensburg, für uns Chancen, Punkte zu holen, Tobias?
Hoffenheim, oh, ich glaube, das wird ganz, ganz schwer. Also würde man eher sagen, nein. Regensburg haben wir, glaube ich, noch eher eine Chance.
Martin?
Ja, wir holen natürlich jetzt Punkte, sonst würde ich ja nicht hinfahren. Und Elias Huth hat zwei Pflichtspieltore gegen Borussia Bautzen im Sachsenpokal Achtelfinale gemacht. Und das war ja auch vorhin noch die Frage, wir spielen im Block natürlich jetzt gegen Achtelfinale, weil wir eine Runde jetzt auch mehr spielen müssen. Wir steigen ja jetzt immer schon in der zweiten Runde ein.
Also zwei Tore im Sachsenpokal gemacht, keins in der dritten Liga. Gegen Hoffenheim holen wir Punkte, sagst du, Martin.
Und ja, oder gegen Regensburg sowieso. Auch immer. Und Regensburg, da denke ich auch immer an die Ansprache von Helge Leonhardt. Da hat er auch die Schallmauer in Regensburg durchbrochen. Und natürlich an das wunderschöne Lied Wir lieben den SS vor Jahren, was dann von Aue-Fans ja immer von in Wir trinken das schäumende Bier umbenannt wird. Ja, und deshalb ist ja auch immer gute Stimmung gegen Regensburg eigentlich. Und die werden ja auch ein paar Leute mitbringen aus der Oberpfalz. Oder ist es schon, ist es Bayern, die Oberpfalz? Oberbayern?
Ja. Genau. Seid alle herzlich willkommen im Erzgebirge und lasst die Punkte hier. Gut, das war so der Blick auf die letzten Spiele und auf die kommenden zwei Spiele. Und weil wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit haben, würde ich ganz gerne nochmal so einen kleinen Blick in die Jugendmannschaften werfen. Ich habe mal rausgesucht, wie es gerade bei der U17 und der U19 läuft. Ist euch das System bewusst, wie gerade die Jugendmannschaften im Rahmen der Bundesliga spielen? Kann das jemand erklären?
Also es ist doch so, die Nachwuchsleistungszentren haben quasi so einen festen Platz in so einer regionalen Liga, ne? Also man hat die Staffeln abgeschafft. Vorher waren es ja drei oder vier Staffeln nur. Es waren West, Nord, Ost, Nord, Süd. Drei Staffeln waren es vorher, ne? Und damit kann ja auch nicht mehr absteigen. Und dann gibt's ja irgendwie dann so ein Pokalwettbewerbssystem ab einer gewissen
Genau. Es gibt dann so eine gewisse, sozusagen so eine Meisterrunde und dann noch sozusagen eine ja, Nicht-Meisterrunde, was aber auch keine Abstiegsrunde ist, wie es in anderen Ländern dann eben auch der Fall ist. Und ich glaube, man muss in so einer, ich glaube, Achtergruppe spielt man dann, muss man unter den ersten drei oder ersten vier kommen, um dann in diese Meisterrunde zu kommen. Und wenn man es nicht schafft, spielt man dann eben gegen die letzten dann eben nochmal eine Art Endrunde dann entsprechend aus. Die U17 ist aktuell auf Platz 7 von 8 mit 7 Spielen und 5 Punkten, die sie geholt haben. Noch vor dem CFC, denn die sind Achter in der Tabelle. Das ist ja dann erstmal so das wichtigste Ziel. Gegen den CFC hat man auch 8-0 gewonnen auswärts, was der einzige Sieg bisher war. Und hat dann noch zwei Unentschieden geholt gegen Cottbus und gegen Dresden. Das waren dann die Punkte 4 und 5. Jetzt am Wochenende gab es leider gegen den Tabellenführer aus Leipzig eine 4-0 Niederlage. Das heißt, auch da für die U17 wird es wahrscheinlich schwer, dann diese Meisterrunde, also mit Platz 3 oder 4 zu erreichen. Aber dennoch sicherlich auch eine gute Erfahrung für die Jungs, auf dem Niveau regelmäßig gegen die anderen Nachwuchsleistungszentren von den großen Profivereinen entsprechend zu spielen. Und wie gesagt, mit den regionalen Erfolgen gegen Chemnitz und gegen Dresden setzt man ja tatsächlich auch einige Ausrufezeichen. Bei der U19 sieht es etwas besser aus, da sind wir nicht auf Platz 6 von 8, hier auch vor dem CFC und vor Magdeburg. Man hat hier schon 9 Punkte geholt aus 9 Spielen, hat auch Dresden geschlagen oder hat Dresden geschlagen mit einem regionalen Konkurrenten 5-1 aus dem Erzgebirge nach Hause geschickt. Aber jetzt zuletzt gab es leider dann 3 Niederlagen gegen Cottbus, gegen Union und jetzt am Wochenende leider auch eine knappe Niederlage gegen den Berliner AK mit 3-2. Und wenn man sich so die Aufstellungen anguckt, sind dann schon so ein paar Namen, wie zum Beispiel auch Lukas Schimkus, der ja auch regelmäßig bei uns mal mindestens auf der Bank sitzt, bei der ersten, die dann eben auch dort ihre Einsatzzeiten bekommen, aber sicherlich vielleicht auch die eine oder andere Schonung in der A-Jugend bekommen, weil sie sich dann eben dann doch auch für die erste bereithalten müssen. Ja, in dem Sinne viel Erfolg weiterhin unseren gesamten Jugendmannschaften, natürlich auch unseren Frauenmannschaften, die wir hier haben, kann man auch dann nochmal in einer der nächsten Folgen da nochmal einen Blick drauf werfen. Aber aktuell sieht es eher bei der U17 und U19 jetzt nicht nach einer Meisterrunde aus, sondern eher nach Erfahrungen sammeln und einzelne Erfolgserlebnisse sammeln. Also weiterhin viel Erfolg an die Jungs. Ja, und dann haben wir noch auf unserer Agenda hier unsere Freunde aus Nordirland, denn da gibt's auch Freudiges zu berichten, Martin. Verfolgst du den Clenavon FC seit dem Sommer?
Ja, natürlich. Man kann es ja auch irgendwie nicht verfolgen über Social Media. Ich meine, wir haben so viel Accounts da abonniert auf Instagram ja. Und auf Twitter und ich habe es ja dann auch freudig kommentiert und gab auf jeden Fall auch einige positive Glückwünsche an unsere Freunde und ja, ich hätte es jetzt, ich hätte es ja den Thomas Otto Fluch jetzt getauft, weil du ja dessen Saison auch so ein bisschen mitbeendet hast, indem du dann gesagt hast, wir hatten jetzt unser Saison-Highlight, man kann die Saison jetzt abhaken, ja, jetzt läuft bei Aue nicht und bei Glenarvan FC auch nicht, ja, Thomas, ja. Was machen wir da?
Ja, was machen wir da? Ich glaube, mehr Freistöße üben. Clenavon hat jetzt die ersten 11 Spiele in der Saison verloren, war mit 0 Punkten am Tabellenende der ersten nordirischen Liga und ja, haben regelmäßig sozusagen Niederlagen eingefahren. Aber jetzt am Wochenende, den Torschützer habe ich jetzt nicht rausgesucht.
Jack Malone, natürlich.
Macht einen schönen Freistoß, kann man sich sicherlich auch auf den Social-Media-Kanälen von Clenavon nochmal angucken. Mega Freistoß, glaube ich so 20 Meter direkt in Winkel und das Stadion und die Mannschaft rastet aus und freut sich über die ersten 3 Punkte. Deswegen, ja, schöner Freistoß, würde ich mir auch mal wünschen, mal wieder so einen direkten Freistoß von Stefaniak oder wem auch immer reingezirkelt zu bekommen. Clenavon feiert damit den 1-0 Sieg gegen Carrick, gegen die Carrick Rangers. Und ja, haben jetzt die ersten 3 Punkte auf dem Konto. Die nordirische Liga spielt tatsächlich auch eine Meisterrunde mit den, ich glaube, ersten wahrscheinlich 6, 7, 8 Mannschaften. Und die restlichen Mannschaften nehmen ihre Punkte mit und spielen dann eine Abstiegsrunde. Da drücken wir natürlich auch unseren Freunden und Freundinnen aus Clenavon weiterhin die Daumen, dass sie jetzt noch ein paar mehr Punkte sammeln, dass sie dann spätestens mal in der Abstiegsrunde die notwendigen Punkte sammeln, um nicht abzusteigen. Aber ja, wie schlimm wäre das, ne, wenn wir zwei Mannschaften hier weiterhin gegen den Abstieg spielen, nach so einem tollen Highlight in der Sommerpause. Ja, kann man nichts machen. Gut, haben wir noch was zu empfehlen? Martin, du hast noch eine Podcast-Empfehlung.
Mitgliederversammlung,
stimmt. Der Termin ist raus. Kann das jemand teilen?
14.11. am Freitag ab 17 Uhr Einlass, 18 Uhr Veranstaltungsbeginn. Ja, jeder, der Zeit hat, sollte hingehen. Es gibt Aufsichtsratswahlen oder ja, genau, Aufsichtsrat, Ehrenratswahlen, sowas. Und es ist ja auch turnusmäßig jetzt der Aufsichtsrat wird gewählt. Genau. Und dann muss ja auch dann der Vorstand ernannt werden vom Aufsichtsrat dann. Genau, und so ein bisschen ist ja auch nicht so ganz klar, ob da jetzt alle weitermachen. Ich habe da Unterschiedliches gehört, möchte das aber nicht weiter kommentieren, weil ich das auch nichts Genaueres weiß. Aber mich würde jetzt auch nicht wundern, wenn jetzt so der Vorstand, der den Verein so ein bisschen konsolidiert hat, jetzt auch teilweise oder vielleicht sogar auch in größeren Teilen abtritt.
Ja. Mal schauen, wer sich dann hier wieder zur Wahl stellt. Das ist auf jeden Fall das Wochenende mit dem Sachsenpokal gegen Leipzig wohl, wo wir dann eben nach dem Freitag dann am Wochenende nach Leipzig fahren dürfen. Dazwischen ist noch das Spiel auswärts in Verl, sicherlich auch schwer, ein schweres Auswärtsspiel wieder. Aber gut, bis dahin geht's dann halt auch erstmal ein paar Punkte zusammen gegen Hoffenheim und gegen Regensburg.
Und die Kandidaten für den Aufsichtsrat, die werden 2 Wochen vorher auf der Webseite vorgestellt. Also das wäre dann Anfang November und vielleicht ja dann auch schon im Veilchenecho zum Heimspiel gegen Regensburg.
Tobias, was fehlt dir, um sich als Aufsichtsrat beim FC Erzgebirge Aue zur Wahl zu stellen?
Zeit.
Also wäre auch nochmal was, vielleicht jetzt nicht so in den nächsten Jahren so, aber wenn wir dann mal alle Rentner sind und dann hier so schlau reden können und Zeit haben, dann übernehmen wir auch mal so ein Amt, oder?
Wenn es sich ergibt, also man weiß ja immer nicht, wie das Leben so spielt. Also ich denke, wenn ich mir mein bisheriges Leben so angucke, wo ich bisher schon überall gewohnt habe, wo ich schon überall gearbeitet habe, mit wem ich jetzt befreundet bin und so, das hätte ich jetzt vor 10, 20 Jahren auch nicht so gedacht.
Ja, da ändert sich noch viel und wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Wir lassen jetzt erstmal die Profis hier ran und gucken mal, wo dann Aue in 30 Jahren steht und gucken mal, ob wir dann vielleicht in der Lage sind, ihnen zu helfen. In welcher Funktion auch immer. Vielleicht ist es noch der Podcast mit Folge 825. Wir werden sehen. Gut, haben wir noch was vergessen?
Die Podcast-Empfehlung, die wollte ich jetzt noch bringen.
Ja.
Und zwar, wir hatten ihn ja schon mal empfohlen, den Hörfehler-Podcast. Der hat eine sehr, sehr spannende Folge gemacht mit einem Interview mit Monty Ort und Ruven Gerzikow, die haben da ihr Buch vorgestellt, Juden auf dem Platz, Juden auf den Rängen. Da geht es um jüdische Fußballer in Deutschland, jüdische Fankultur. Und ist ein sehr, sehr packendes Gespräch, weil natürlich auch in den letzten 2 Jahren jüdisches Leben in Deutschland sehr stark im Fokus ist und es natürlich auch sehr starke antisemitische Tendenzen gibt. Und da wird nochmal die ganze Komplexität aufgemacht, was es denn auch bedeutet, als Jude in Deutschland Fußballfan zu sein und wie das auch ein Rückzugsort für Leute sein kann, um von ihrem ganzen schwierigen Alltag zu entfliehen. Also große Empfehlung an der Stelle.
Ja, wie immer, glaube ich, wie so viele Folgen vom Hörfehler-Podcast, die sich abseits vom Tagesgeschehen rund um Fußballvereine einfach mit Fußballkultur und Fußballgeschichte auseinandersetzen wollen. Große Hörempfehlung auf jeden Fall für den gesamten Podcast. Gut, in dem Sinne wünschen wir uns erfolgreiche Fußballwochen, dass wir auf die Erfolgsspur zurückkehren, endlich Punkte sammeln, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Tobias. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank an alle Hörenden. Empfehlt uns weiter, folgt uns, teilt uns, kommentiert gerne unsere Folgen, kommentiert gerne unsere Beiträge. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. In dem Sinne, Glück auf und macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.